Ich grüße Sie recht herzlich von dieser Stelle aus, und zwar mit einem Wort auch aus dem Römerbrief. Sie haben es ja von der Thematik her vernommen, dass der Römerbrief uns in diesen beiden Diensten leiten soll. Und zwar lese ich den 7. Vers aus dem 1. Kapitel. Da heißt es: Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen, die in Rom sind, und jetzt kann ich sagen, die wir in Siegen-Weidenau versammelt sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gleich eine Bemerkung, und das wird auch ein Problem sein, das ich heute Abend und morgen früh ansprechen möchte. Hier heißt es ja nicht, allen berufenen Heiligen, die von Rom aus heilig gesprochen wurden. Haben Sie das gelesen? Nein. Hier steht, allen berufenen Heiligen, die in Rom sind. Und wer ist denn das? Alle, die an Jesus Christus glauben und sich von unserem Herrn zu einem besonderen Dienst rufen lassen. Noch zwei Verse zu Beginn dieses 1. Kapitels, da heißt es, Paulus, Knecht Jesu Christi, eigentlich Doulos, Sklave, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Und das ist ein Heiliger, der abgesondert ist, aus der Welt heraus. Und hier liegt beim Apostel Paulus eine besondere Berufung zum Aposteldienst vor. Dieses Evangelium ist durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen. Über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen ist, dem Geiste der Heiligkeit nach, durch Jesum Christum, unserem Herrn. Damit wird wiederum in dieser Anrede deutlich, es geht um den Herrn Jesus Christus. Hauptsache der Lehre aller Dogmen ist eine Person, Jesus Christus und sein Heil. Und nur von daher können wir alle weitere Differenzierungen ableiten. Haben Sie auch vielleicht gedacht, nun, das Thema ist zu pessimistisch formuliert. Das Evangelium des Römerbriefs als Glaubenshilfe in krisengeschüttelten Zeiten, hätten wir das nicht doch etwas optimistischer darstellen sollen? Liebe Schwester, ich fuhr mit dem Zug aus Süddeutschland hier in den Siegener Raum, und als ich in Frankfurt umstieg, in einen Regionalzug, dann saß mir eine Frau gegenüber aus dem Dillenburger Raum, und ich kam dann auch mit ihr ins Gespräch. Und sie sagte von sich aus, ach, was leben wir doch in kritischen, in schlimmen Zeiten. Das habe ich aufgegriffen und habe auch eine Begründung gegeben. Sie meinte zunächst natürlich das politisch-wirtschaftliche, und habe sie zunächst mal auf der unteren Ebene der Gottesfurcht angesprochen. Ja, wenn keine Gottesfurcht bei den Regierenden da ist, sogar Atheisten in der Regierung sitzen, kann man dann Segen erwarten? Ich will jetzt nicht politisieren, aber ich habe die Frau darauf hingewiesen, habe auch andere Momente angesprochen. Als Pädagoge bewegt mich auch immer wieder die Frage, warum sieht es in unseren Schulen so aus? Ist Deutschland in der EU nicht mehr, wie es mal war, vorn an der Spitze, was die Effizienz der Bildungspolitik anlangt, sondern ganz unten? Diese Probleme werde ich alle nochmal aufgreifen unter einem Aspekt der Eschatologie, also der Endzeitlehre und der Prophetie. Ich wollte das zunächst nur mal als Problem ansprechen. Wir werden anhand des Römerbriefes Hilfen erfahren, aber nicht nur anhand der Textstellen aus diesem Brief, ich werde auch noch andere herzuziehen, damit wir einen klaren Kurs bekommen und beurteilen können, in welcher Zeit wir leben. Sie sind schon kritisch, diese Zeiten, die sind schwierig, ja, man kann wirklich von krisengeschüttelten Zeiten reden. 2. Timotheus 4, Vers 1. Und damit wird eine Innenlinie angesprochen, die die Gläubigen erkennen müssten. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus, der da richten wird, die Lebendigen und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reiche. Predige das Wort, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit. Überprüfe, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren Ohren kitzeln. Eine Lehre, die sich mit den Lüsten verbindet, das sage ich jetzt nach meinen Worten. Die werden sich also Lehrer aufhäufen. Luther hat dann übersetzt, indem es ihnen in den Ohren juckt oder kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und zu den Fabeln sich hinwenden. Ist das auch für unsere Zeit eine wichtige Sache zu beachten? Ich will Ihnen noch da ein Beispiel bringen. Ich gehe ja bei uns in meiner Heimat im weiteren Stuttgarter Raum auch in eine landeskirchliche Gemeinschaft. Und da war ein führender Evangelikaler, der auch pro Christ und das Christiwell-Fest in Kassel mit zu veranstalten hatte und der auch dafür geworben hatte. Der hielt bei uns einen Vortrag unter der Thematik, wie langweilig dürfen Gottesdienste sein. Und hat dann manches entfaltet, wie kann man so einen Gottesdienst lebendig gestalten. War sicher interessant, aber zum Schluss bin ich aufgestanden als Einziger und habe mich dann doch zu Wort gemeldet und habe ihn gefragt, entschuldigen Sie, geht es eigentlich nach dem Zeugnis der Schrift um die Frage, ob langweilig oder nicht, geht es nicht vielmehr darum, ist das Wort geistgesalbt oder ist es fleischlich, menschlich, psychologisch? Da er keine Argumente dagegen hatte, sagt er, naja, wissen Sie, Sie haben Ihre Kragenweite und darum sagen Sie das so, nicht? Ja. Wenn man kein Argument mehr hat, dann muss man auf diese Art und Weise einen abfertigen. Ich bin nicht persönlich betroffen gewesen, habe aber gedacht, auf der Ebene können wir nicht weiter diskutieren. Ich werde ihn nochmal zitieren in einem anderen Zusammenhang betreffs Ökumene, denn das wird uns auch beschäftigen. Hier aber zunächst einmal geht es um die Warnung, die der Apostel Paulus einbringt im Blick auch auf die späteren Zeiten. Er sagt dem Timotheus, er soll nicht nur irgendwie das Wort auslegen, sondern er soll auch überführen, strafen, ermahnen, allerdings auch mit aller Langmut und Lehre einbringen, das heißt das Wort Gottes. Hören Sie noch viel Ermahnung bis hin zur Strafe? Es geht nicht um Gesetz oder Moral, sondern es geht um das lebendige Wort Gottes und dass wir uns davor hüten, eine Botschaft einzupacken, die die Zuhörer in ihren seelischen Bedürfnissen befriedigt. Verkündigung, so habe ich es einmal gelesen, ist nicht nach ihrem Unterhaltungswert, sondern nach ihrem Wahrheitsgehalt zu beurteilen. Und Wahrheit ist in der Regel nicht unterhaltsam. Ich hoffe zwar, dass Sie heute Abend ständig dabei sind, aber ich möchte Sie nicht seicht und billig unterhalten. Das können Sie woanders auch haben. Wahrheit tut auch weh. Und das zweischneidige Schwert des Geistes, das Wort Gottes, muss auch scheiden und trennen. Das hat mal jemand gesagt, wenn Gemeinden nur wachsen und es bleiben nicht auf einige weg, stimmt was nicht. Sie wissen ja, dass die ganzen Gemeindewachstumsprogramme nur auf Quantität ausgerichtet sind, in der Regel. Sicher möchten die Betreffenden auch den Menschen die Botschaft bringen, mit Inhalten, aber leider ist es oft eine vordergründige Angelegenheit. Also wir wollen heute Abend auch uns mahnen lassen und ich will selber mich unter die Botschaft des Wortes persönlich stellen. Epheser 4, Vers 11, auch noch eine Stelle, die die beiden Vorträge von der Thematik her mit untermauern sollen. Von Vers 11 an beschreibt Apostel Paulus ja die fünf grundlegenden Dienste: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die hat Gott gegeben zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hinangelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Das ist das Ziel und das wird der Herr erreichen. Und dann die Warnung: Es sind viele da, die von allerlei Wind der Lehre hin und her geworfen werden, und die bezeichnet Paulus als Unmündige. Sie sollen die Wahrheit festhalten in Liebe und so heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, Vers 15. Das sind auch ernste Worte, die wir mit bedenken wollen. Zweck und Ziel einer Verkündigung muss also eindeutig und klar sein. Es gehören immer die Momente zusammen. Klare Zielsetzung, eine klare Ausgangsbasis und auch ein Weg, der den Zielpunkt knallhart, so möchte ich mal sagen, beschreibt, dass wir uns nicht abwenden lassen. Und dazu müssen die Inhalte vom Worte Gottes her geprägt sein und, liebe Geschwister, auch die Methoden. Die Methoden dürfen nicht der Sache entgegen sein. Ich als Pädagoge habe ich das immer wieder meinen Referendaren gesagt, da darf es nicht ein Element geben, was nicht insgesamt in dieser Struktur stimmig ist, was da nicht hineinpasst. Auch also die Medien, die entsprechenden Formen, Verfahren müssen der Sache angemessen sein. So viel zunächst einmal zur Problematisierung, und ich möchte jetzt anhand des Römerbriefs aufzeigen, wie da eine Struktur einer gewissen Dreiheit vorgegeben ist, die wir übrigens in der Bibel des Öfteren finden. Und zwar orientiert sie sich, so sehe ich das, an der Vorabschattung der Stiftshütte und des Tempels im Alten Testament. Ich glaube, jeder von Ihnen weiß um diese Dreiheit. Ich würde jetzt gerne mal fragen, aber ist ja bekannt, Vorhof, auch da wird nochmal differenziert, gab auch einen Vorhof für die Nationen, dann das Heiligtum und das Allerheilige. Der Vorhof übrigens wird nach Offenbarung 11, Vers 1, nachdem der Tempel Gottes gemessen wurde, wird der von den Nationen zertreten. Und im Vorhof sind interessierte, fromme Leute, Menschen, jetzt sage ich mit Paulus von 2. Timotheus 3 her, die irgendeine Form der Gottseligkeit haben, aber doch nicht dazugehören. Sie sind nicht im Heiligtum und gar nicht im Allerheiligtum, im Allerheiligsten. Es ist schon wichtig, dass wir hier darauf achten, was Gott sagen will. Der Tempel ist ja eine Abschattung dessen, was in der himmlischen Wirklichkeit vorhanden ist. Genauso wie das mit Jerusalem der Fall ist. Es ist also nicht umgekehrt. Wir müssen nicht an den irdischen Vorbildern suchen, was im Himmel ist, sondern das eigentliche Original ist in der unsichtbaren Welt vorhanden. Im Vorhof war Tageslicht. Da war alles mit den Sinnen wahr zu nehmen. Da konnte man sich auch munter plaudernd noch unterhalten. Ich habe neulich mal jemandem gesagt, das ist doch was vor einem solchen Gottesdienst, wo dann mit angeblichen Anbetungsliedern begonnen wird. Das ist ein Geschnattere da zuvor. Und dann auf einmal soll man anbeten, das geht doch nicht ruckzuck durch eine solche Strategie, dass man da etwas für die Seele anbietet. Möchten wir uns fragen, wo sind wir zu Hause? Und ich sehe dann im Heiligtum Israel vorabgeschaltet und im Allerheiligsten die Gemeinde. Im Heiligtum gibt es eben auch Anschauungsmaterial noch. Da kann man auch noch einige sehen. Aber die Strukturen sind dort anders und vor allen Dingen im Allerheiligsten ist es dunkel. Da ist der Gnadenthron zwar, aber da geht es allein um den Glauben. Da geht es um das, was der Herr der Gemeinde, der Auswahl der Ekklesia geschenkt hat, um Erwählung, Berufung, damit wir seien zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und wenn es in Offenbarung 3, Vers 12 heißt, wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, dann ist das auch wieder im Blick auf das neue Jerusalem eine wunderbare Vorabschattung. Aber dort gibt es keinen Tempel mehr. Und Paulus und auch andere Apostel sprechen von dem Tempel Gottes, der die Gemeinde darstellt. Das ist ein anderes Bild. Wir sind der Leib des Christus. Und in 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es, wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist und wir als Gläubige, dass unsere Leiber insgesamt für den Herrn da sein sollen. Also Tempel des Heiligen Geistes. Es wird sich einmal durch das unbestechliche Urteil unseres Gottes herausstellen, wer im Allerheiligsten zu Hause war. Das hängt sicher mit Erwählung und Berufung zusammen, aber dass wir sie auch, diese Berufung festmachen, oder wer im Vorhof geblieben ist, um nur der Form nach, dem Äußeren nach, dem Scheine nach dabei zu sein. Und das wird offenbar, und die dann in der Zeit leben, werden unter schlimme Gerichte kommen, wenn sie nicht bei der Entrückung dabei sind. Also diese Dreiteilung finden wir nun auch im Römerbrief. Paulus spricht alle drei Gruppen an. Ich will da zunächst jetzt einige Stellen herausgreifen. In Römer 2, Vers 11 heißt es, es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Und jetzt werden die Nationen angesprochen. So viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und an einer anderen Stelle, wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selber ein Gesetz. Da ist überhaupt nicht vom Glauben an Jesus Christus die Rede. Was ist denn dieses Gesetz im Gewissen und in Verbindung mit der Schöpfung? Wer als gar nicht Gläubiger irgendwo auf der Welt lebt, der sollte erkennen, dass in dieser Schöpfung, die einen Schöpfer hat, etwas dargestellt wird von der Größe, von der Allmacht, von der Herrlichkeit des Gottes, obwohl diese Schöpfung wiederum vergeht. Und da können Sie schon mal mitbedenken, wie seit etwa 200 Jahren eine Evolutionstheorie immer mehr in der Menschheit Platz gewonnen hat. Seit Darwin. Und Auslöser für all diese Entwicklungen, ja, ist die französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und wer die Hintergründe kennt, weiß, dass diese Revolution sehr, sehr stark von den Illuminaten und den Freimaurern in Gang gesetzt worden. Kein Gott, alles aus sich heraus, dazu gehört schon ein großer Glaube, nicht das nun zu erfassen. Ich sage Leuten, also das kann für mich keine Glaubensüberzeugung sein. Dazu gehört ein größerer Glaube, dass all die herrliche Schöpfung, die wir so erfahren, aus sich heraus entwickelt worden sein soll. Aber wir merken, wie viele ja, auf dieser Spur laufen, wie Wissenschaftler krampfhaft bemühen, die Evolutionstheorie zu verkündigen. Und in Verbindung damit ist das Gewissen entscheidend. Es müsste ein Mensch wissen, was bei Abtreibung geschieht. Mord. Und was Paulus ebenfalls im Römerbrief ja anspricht, nämlich Homosexualität, dass das schandbar ist. Bitte, wir wollen Einzelne nicht verurteilen. Man sollte ihnen aber die Möglichkeit geben, dass sie umkehren und Buße tun. Es ist so, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes nach Römer 3. In Römer 3 beschreibt ja der Apostel Paulus diesen Menschen, der unter die Knechtschaft der Sünde verkauft ist. Es werden diese Menschen im Lichte Gottes beschrieben. Und da dürfen wir keine Abstriche machen. Und liebe Geschwister, das ist für mich auch wieder ein Punkt, wo ich ansetze bei Evangelisationen. Kann ich doch nicht in einer emotional und zwar oft ausschließlich den Gefühlsbereich betreffend, ja, Art und Weise die Zuhörer begeistern und dann nachher kommt eine Botschaft der Umkehr. Das muss doch schon am Anfang deutlich werden. Und vor allen Dingen muss auch klar gesagt werden, beim Beginn, dass es eine Entscheidung ist auf Leben und Tod. Da geht es um Licht oder Finsternis, da geht es um den gewaltigen Gott oder Satan, schließlich auch um Christus und den Antichristen. Das kann ich nicht in so einer seichten Stimmung mit Popmusik alles vorbereiten. Ich denke, da stimmen Sie mir überein. Und damit sind wir immer wieder bei den Problemen, die uns bewegen. Leider sehen wenige ganz klar auch im Blick auf solche Evangelisationspraktiken. Misst den Tempel Gottes. Was nicht von Gott ist, eine Pflanze, die nicht von Gott gesetzt ist, ja, wird ausgerottet werden, sagt auch Paulus. Ich will die Situation auch beschreiben, immer unter dem Aspekt, die erste Gruppe der Menschen, die ein Gewissen haben und sich an der Schöpfung orientieren sollten und wissen, es gibt einen Schöpfer Gott, dem ich verantwortlich bin, und das Gewissen hat einige bestimmte innere Sensibilität, um entscheiden zu können. Da habe ich aus den Nachrichten nur einen Aspekt aufgegriffen. Da ist also Harry Potter 2 angelaufen. Die meisten wissen sicher, was das ist, nicht? Also dieser Spielfilm mit Magie, und es geht jetzt in diesem zweiten Film Thema Harry Potter und die Kammer des Schreckens um Gruselei, um schaurige Geschichten. Aber da wird dann berichtet, selbst die kleinsten Zuschauer, da waren viele Kinder dabei, ja, versicherten, sie hätten sich nicht genug gegruselt. Und dabei, was man so einmal ins Blickfeld kriegt, ist das eine schaurige Sache, die da wohl abläuft. Dann gibt es Harry Potter Fans, da steht, dass die sich zum Beispiel in Berlin getroffen haben mit Muggeln und Magiern. Es ist also eine ganz gefährliche Sache. Und manche wollen sogar diese Filme noch gebrauchen, in dem Positives entwickelt wird, der Kampf zwischen Gut und Böse. Ich kann nur hier der Zeit wegen einiges andeuten. So sieht das in unserer Gesellschaft aus. Eine Spaßgesellschaft sind wir. Darum sieht es zum Teil in den Schulen auch so kritisch aus, weil diese Kinder ja selbst über die Medien mit Inhalten überschüttet werden. Das ist eine Reizüberflutung, sodass sie im Unterricht gar nicht mehr in der Lage sind, wenn es mal um Abstraktionsprozesse geht, sich zu konzentrieren. Meine Tochter ist an einer evangelikalen Bekenntnisschule. Sie ruft mich in der Woche immer wieder an und fragt mich auch um Rat. Und sie hat noch Autorität und ist, das kann ich wohl sagen, didaktisch, methodisch geschickt. Aber was selbst da in frommen Schulen passiert. mal ich zu sehr schlaf. Es wird eine Zeit kommen, sagt der Apostel Paulus, eine schlimme Frist, wo die Menschen, und dann zeigt er in 2. Timotheus 3, ich habe schon oft darauf hingewiesen, in den ersten 5 Kapiteln diese 18 Eigenschaften auf. Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Das steht da drin. Und der zweite Aspekt, die da haben eine Formel, den Schein der Gottseligkeit und die Kraft aber verleugnen. Krisen in unserer Zeit. Wie sieht es in Deutschland aus? Und vor ein paar Tagen hieß es, ich weiß nicht genau welcher Tag es war, am Donnerstag vielleicht, das sei seit Jahrzehnten der schwärzeste Tag in der Geschichte der Bundesrepublik betreffs der Finanzen. Wie das weitergeht, ich vermag es nicht zu sagen, allerdings kann ich sagen, die Bibel sagt, die Ratlosigkeit wird zunehmen. Und zwar warum? Weil auch die Ungerechtigkeit überhand nimmt und die Gesetzlosigkeit immer mehr. Auf allen Ebenen verspüren wir das. Ich beobachte ja immer wieder Kinder und Jugendliche, wie die sich verhalten im Verkehr oder auf Bahnhöfen. Also ist manches schon erschreckend. Aber ich will nicht lange dabei stehen bleiben. Wir wollen ja uns auch Mut machen lassen, will aber diesen Bereich insgesamt abschließen in Topic Nummer 11 diesen Jahres. Heißt eine Überschrift: Video- und Computerspiele, Doppelpunkt, bilden wir unsere Kinder zum Töten aus. Und dann setzt sich der Autor mit dieser Thematik auseinander. Ich will nur 2 Sätze noch zitieren. Er sagt, es gibt beunruhigende Beweise dafür, dass in unseren Medien dieselben Taktiken eingesetzt werden, wie diejenigen, die zur Ausbildung von Soldaten angewandt werden. Also auf Menschen schießen. Und dann die Desensibilisierung, also das, was das Einfühlsame anlangt, das wird abgebaut. Wie beim Militär durch die allgewärtige Brutalisierung ja gang und gäbe ist, dazu führt, dass man Gewalt als normal und überlebensnotwendig ansieht. Kinder im Alter von 2-3 Jahren erfahren prinzipiell dasselbe, wenn sie im Fernsehen erleben, wie eine ihnen sympathische Filmfigur ermordet wird. Das prägt. Und nicht, wie manche Psychologen weissagen wollen, da werden gewisse Ventile geöffnet. Wenn das über das Visuelle geschieht, dann wird der junge Mensch nicht in Praxis so reagieren. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Oder denken Sie an das, was sich in den USA da doch abgespielt hat, ja, wo 2 Menschen wahllos andere einfach abgeknallt haben. Ja, die Zeit ist ernst. Und ich mache jetzt einen Sprung in die Offenbarung, wie über Gottes Gerichte die Menschen zur Umkehr gezwungen werden sollten, aber auch mit Einsicht dazu gebracht werden sollen, es aber dennoch nicht tun. Ich nenne nur noch mal kurz nach meinen Worten die Inhalte der Zornesschalengerichte, weil das über mehrere Kapitel der Offenbarung sich hinzieht, fasse ich das mal zusammen. In der ersten Schale, schreckliche und schmerzhafte Geschwüre brechen an den Menschen aus, die das Tier anbeten. Das ist in der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Zweite Schale, das Meer wird zu Blut, alles Leben im Meer stirbt. Da ist das, was mit Ölpest hier und da, jetzt soll wohl auch eine vor der spanischen Küste wohl wieder entstehen. Das ist alles noch ein Kinderspiel dagegen. Dritte Schale, das Frischwasser wird zu Blut. Es gibt kein sauberes Trinkwasser mehr. Vierte, die Strahlkraft der Sonne wird so erhöht, dass die Menschen Verbrennungen erleiden. Fünfte Schale, übernatürliche Dunkelheit auf der Welt. Sechste, eine große östliche Armee marschiert in die Schlacht in Richtung Armageddon, kommt über das Zweistromland. Und die siebte, Babylon wird zerstört in Verbindung mit massiven Erdbeben. Und 100 Pfund schwere Hagelsteine verheeren die Erde. Wird vor diesen Dingen gewarnt? Steht in der Bibel. Und ich muss es tun, liebe Geschwister, aber ich darf hier schon sagen, die Gemeinde ist nicht gesetzt zum Zorn. Sondern nach 1. Thessalonicher 5, Vers 9 ist sie dazu erwählt, wenn sie angetan ist, mit dem Schild des Glaubens und der Liebe und dem Helm zur Errettung droben, in Verbindung mit der Entrückung geborgen zu sein. Sodom und Gomorra ging erst unter, als die wenigen, die glaubten, aus diesem Katastrophengebiet herausgeführt waren. Also leider ist auf dieser Ebene nichts im Sinne einer humanistischen Entwicklung zu registrieren. Oder schon gar nicht, nicht wahr, dass ganz Europa, wie das schwärmerische Propheten sehen, zum Glauben kommt. Es ist auch nicht so, und das werde ich morgen noch aufweisen, nicht wahr, dass, wie die katholische Kirche wohl sieht, der Gottesstaat hier auf Erden errichtet werden muss unter der Herrschaft des Papstes und dann endlich Frieden kommt. Kein Blick auf das Eigentliche, was der Herr für die Gemeinde vorhat. Zu Israel sage ich heute nicht allzu viel, weil ich mich noch mit dem dritten Teil dann auch befasse. Ich habe hier schon immer wieder hingewiesen auf Sacharja 12 und 14. Das sind für mich Schlüsselstellungen. Muss aber nochmal vorausschicken, ich nehme an, dass Sie auch in der Tagespresse das vorgefunden haben oder in einer christlichen Zeitschrift, Idea, da wurde ganz klar herausgestellt, dass in Israel die Wirtschaftskrise auch enorm ist. Eine der wesentlichen Einnahmen, die entscheidende Einnahmequelle Tourismus, liegt am Boden. Vermehrte Ausgaben für die Militäreinsätze, und wenn die Amerikaner nicht unterstützen würden, könnte Israel das gar nicht leisten. Hohe Arbeitslosigkeit, aber auch das andere, das habe ich mit Bruder Buch zuvor besprochen, dass in Israel die Moral nicht anders ist als hier im Westen oder in den USA. Love Parades, also diese Liebesparaden, finden auch da statt. Die Abtreibungsrate ist in Israel ebenso hoch wie hier. Also das muss insgesamt so gesehen werden. Wenn ich auch für Israel bete, oder wenn wir das tun, Bruder Buch wird nachher auf eine Veranstaltung hier im Siegener Land nochmal hinweisen, dann tun wir das, weil wir wissen, Gott hat sein Volk erwählt, aber es muss noch durch die Richtigen. Und jetzt ist eben Jerusalem, nach Sacharja 12, Vers 2, zu einer Taumelschale geworden, für alle Nationen ringsum. Und das können wir immer wieder verspüren, wenn wir Nachrichten aus dem Nahen Osten erfahren. Es geht um Jerusalem. Keine Stadt in der Welt ist so umkämpft worden wie Jerusalem. Oft ist Jerusalem zerstört worden. Das ist zigmal gewesen. Immer wieder stand Jerusalem im Brennpunkt. Und selbst die Kreuzritter, die meinten, Gott einen Gefallen zu tun, haben dort auch Schlimmes angerichtet, indem sie die Juden in die Synagogen getrieben haben und haben sie auf grausame Art und Weise umgebracht. Das aber nicht im Namen Jesu. Jetzt aber merken wir, dass seit 48, und das ist für mich ein äußeres Zeichen, Jerusalem, und es ist ein Laststein für alle Völker. Und das können wir auch anhand der Entwicklung sehen, ja, wenn die UNO heute weltweit Beschlüsse fasst, dann ist das gültig. Die UNO hat schon manche Resolutionen auch gegen Israel verfasst, aber noch ist der letzte Kampf nicht geschehen. Und das wird in Sacharja 14 beschrieben. Ein Tag kommt für Jehova, da wird die Beute verteilt werden in deiner Mitte. Ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Und dann wird die Stadt noch zu einem Teil eingenommen, Häuser geplündert, Weiber geschändet. Die Hälfte der Bevölkerung wird in Gefangenschaft kommen. Aber dann wird Gott selber streiten für sein Volk. Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der für Jerusalem gen Osten liegt, und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen. Das war noch nicht. Das wird kommen. Das ist eine andere Erscheinung, das ist diese Epiphanie zu dem Volke Israel. Und ehe das geschieht, wird auch nochmal eine Erweckung sein durch die zwei Zeugen, wie sie in der Offenbarung erwähnt werden. Und dann wird eine Ethnienschar, 144.000, herausgeholt. Ich sage das immer wieder in dem Zusammenhang, es sind nicht die Zeugen Jehovas, sondern es ist Israel. Viele Missverständnisse in der sogenannten Christenheit im Blick auf Israel. Israel ist das erwählte Erstlingsvolk und wird es sein. Und darauf gehe ich morgen nochmal ein, im Zusammenhang mit Römer 9 bis 11, das eine Aufgabe hat vom Herrn, denn Gottes Berufungen lassen ihn nicht bereuen. Ja, an einem Tage wird das sein. Das ist die herrliche Perspektive, aber durch Gericht zur Gnade. Wenn sie ihn sehen, in den sie gestochen haben, dann wird ein Überrest gläubig werden. Und dann kann der Friedefürst, der aus Israel kam und in Jerusalem die Herrschaft aufrichtet, der wird dann auf dieser Erde noch im tausendjährigen Friedensreich den Missionsbefehl ausführen lassen. Dann wird Matthäus 28 erfüllt werden. Und schließlich auch noch auf der neuen Erde. Darüber haben wir jetzt gerade noch hier im Raum gesprochen. Selbst die Blätter an den Bäumen dieses Gnadenstroms werden zur Genesung der Nationen dienen. Und ich sehe, weil dort im neuen Jerusalem, auf der neuen Erde, nach den 1000 Jahren, da war ja Satan zunächst ausgeschaltet, nach dem Gericht, da wird Israel repräsentiert durch die Zahl 12. Das Volk sein, das die anderen Nationen gewinnen will. So viel zu diesem Aspekt. Und nun in dem letzten Teil, ich kann das auch, weil ich morgen fortsetze, nur jetzt andeuten. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist eine schlimme Zeit, die Menschen wollen die Wahrheit nicht mehr hören, und lese dazu 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden. Und da muss man auch im Blick auf den Islam ganz klar sagen, jener Engel Gabriel, der angeblich dem Mohammed erschienen ist, ja, ist ein verführerischer Geist gewesen. Und wie viele Erscheinungen, auch im Katholizismus oder auch in anderen extremen Kreisen, sind eindeutig ein Beweis für Verführung. Ich habe von einem katholischen Verlag ein Büchlein, die Erscheinungen und die Botschaft von Fatima. Ihnen ist sicher Fatima ein Begriff, ist ein Ort in Portugal, wo im Jahre 1917 drei Kinder, die Maria angeblich erschienen ist. Und auf diesem Büchlein, Sie können es nur hier vorne erkennen, ja, ist die Maria mit einer Krone zu sehen. Und sie ist ja die Himmelskönigin, die Mutter Gottes, nicht die Mutter Jesu. Und der Inhalt dieses Buches ist, damals sollte Russland für die Maria geweiht werden, wenn diese Kinder den Rosenkranz eifrig beten, ja, und zur Maria flehen, dann könnte da Frieden sein. Das ist ja dann zunächst nicht gekommen, sondern in dem Jahr ist ja die russische Revolution ausgebrochen. Aber entscheidend ist immer wieder, dass es heißt, die Maria wird den ganzen Erdkreis beherrschen. Maria ist die Königin. Und denen fällt der Papst ja jetzt bewusst zu Füßen. Der ist ein ganz eifriger Marienanhänger. Muss man ganz klar sagen. Das ist also eine Fehlentwicklung und das sind Offenbarungen, die verführerischer Art sind. Liebe Geschwister, das ist etwas, was heute die Menschen so umtreibt, weil sie religiös sind und nach irgendwelchen sensationellen Erfahrungen Ausschau halten. Ich will noch ein anderes Beispiel nennen. Schon vor Jahren habe ich mit diesem Buch von Rick Joyner, das ist also ein angeblich amerikanischer Prophet, von daher kommen ja so viele moderne Erscheinungen. Ich habe also mit seinem Buch schon vor Jahren Bekanntschaft gemacht. In dem Hauskreis meiner Tochter wurde das vorgestellt. Dort war ein Pfarrer, der sehr offen war für solche spirituellen Erlebnisse und der hat darauf hingewiesen und ich habe mir dieses Buch dann angesehen und jetzt kam ich wieder mit diesem Buch in Kontakt, weil aus meinem Hauskreis mich jemand bat, da hätte ein Methodistenpastor da unten im Süden, keiner kennt ihn hier, der hätte das angeboten und befürwortet. Und er selber hätte das nur auf ein paar Seiten angelesen und wäre entsetzt gewesen. Und ich habe das Buch dann noch einmal mir vorgenommen. Ich will Ihnen nur mal ein paar Dinge nennen, was da los ist. Ja? Dieser angebliche Prophet wird durch die sieben Sphären des Himmels bis zum Throne Gottes geführt und trifft dort ehemalige Verstorbene, Bekannte, unter anderem sogar den Apostel Paulus. Und der Apostel Paulus sitzt da und sagt, ich habe versagt. Tja. Und der Herr Jesus erscheint lieblich, lächelnd, klopft ihm auf die Schulter. Ja, so ist das. Der Paulus hat versagt. Fazit, nun, der Mann soll zurückkehren und das, was Paulus nicht vollbracht hat. Die in Asien hatten ja ihn alle verlassen und er war im Gefängnis. Er hatte also nicht so ein Erfolgserlebnis, wie manche sich das wünschen. Ne? Das soll dieser Mann vollziehen, mit Power, mit Zeichen und Wunder. Klingeln Ihnen jetzt die Ohren in einer anderen Richtung? 2. Thessalonicher 2. Wer die Lüge annimmt, zum Schluss, meint, das sei die Wahrheit. Und Gott selber sendet kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge. Mit Zeichen und Wundern wird der letzte Wellenherrscher kommen und das wird so vorbereitet. Und noch schlimmere Sachen, da erscheinen ehemalige Gläubige in Adlergestalt. Können Sie sich das vorstellen? Nicht zu fassen. Und er, dieser angebliche Prophet, muss auf Dämonen schießen und die abknallen. Es mag genug sein, was da alles drin steckt. Aber es ist für mich Verführung. Ich habe dann das schriftlich fixiert, kopiert und einigen verantwortlichen Brüdern gegeben, damit man da auch warnen kann. Das Buch heißt übrigens Der letzte Aufbruch. Das ist nicht der letzte Aufbruch. Der letzte Aufbruch geschieht in der Entrückung und nicht auf diese Art und Weise, mit spektakulären Zeichen und Wundern. Ja, wir merken, wie die Verführung überhand nimmt. Und das ist die eine Seite. In der Offenbarung wird gewarnt vor dem Hinzutun. Durch neue Offenbarungen, durch sensationelle, spirituelle Erfahrungen und Erlebnisse. Das andere, und das sei mein letzter Punkt da, im kritischen Blick, ehe ich denn den Abschluss mache mit einem Hinweis, das ist das Wegnehmen, indem man so, wie es jetzt in Idea Spectrum erschien, mit Fantasie Frommes unter die Leute bringen. Mit Fantasie. Da ist also ein Sportverein, die Kuckuckkickers, die auf diese Art und Weise die Leute gewinnen wollen. Ich habe nichts gegen Fußball, ich habe ja Sport auch als Fachmann gehabt, aber in so einem Zusammenhang ist das nicht zu akzeptieren. oder man geht auf Feste und macht da mit. Es ist also eine Art der Evangeliumsverkündigung, die sich fast den Leuten anbietet. Und das wird beispielsweise bei den Jesus-Freaks, haben Sie den Namen schon mal gehört, ja? Ganz besonders deutlich, das sind also junge Leute, die aus der Szene, der Drogenszene kommen oder wirklich aus schlimmen Verhältnissen heraus. Die müssten nur anders belehrt werden. Und die haben auch auf dem Christiwill in Kassel mitgewirkt. Und eine Ansprache, die ist also für mich so schaurig, allein von der Verbalisierung, also vom Sprechen her, von der Rhetorik her. Nicht? Also mit null Bock, das ist noch das Gemäßigste. Nicht? Aber es ist eine fast Fäkaliensprache, die da zum Ausdruck kommt. Ne? Man hat da also kein Altar oder ein Podium da, sondern Bierkästen stehen da. Muss da sein. Und dann sagt er, wollen Sie oder wollt ihr Schafe sein? Psalm 23, ich bin der gute Hirte, ne? Doch, Schaf sein, wer will denn so blöd sein? Und dann hackt er auf diesem Wort herum und diskriminiert biblische Ausdrücke. Das ist doch uncool. Ich finde, so sagt er, ne? Uncool sind ja alles diese denglischen Wörter, nicht? Schafe fressen, jetzt hören wir, und kacken, laufen blöd herum und in dieser Art und Weise hält er eine Predigt. Ne? Und das wird sanktioniert. Ich glaube, dann macht man damit Schluss, nicht? Aber ich will Ihnen nur mal sagen, was heute passiert. Ich muss mich ja ständig damit auseinandersetzen. Ich suche ja nicht die Dinge. Ich werde ja immer wieder, wo ich komme, danach gefragt. Nicht? Ich war jetzt mit jungen Brüdern, und der Bruder Hiller war mit dabei, im Schwarzwald in einer Konferenz, da haben wir einiges angesprochen, da sind suchende Menschen, viele wissen aber gar nicht, was heute passiert. Und darum, liebe Geschwister, wollen wir Acht haben auf diese Entwicklung in allen drei Bereichen. Es ist so, dass es eine schlimme Frist ist, wie ich gehört habe. Und was machen wir nun in dieser Zeit? Ich sage das immer wieder, wenn wir das hören, wir sollen auf die Dinge achten, das prophetische Wort sagt uns das doch. Nicht? Das prophetische Wort ist ein Licht in einer dunklen Zeit oder eine Lampe. Dann müssen wir auch wissen, wo es dunkel ist. Nicht, dass wir uns mit der Finsternis befreunden, aber Paulus hat in 1. Thessalonicher 5 das genau auseinandergehalten. Da seht ihr Kinder der Nacht. Ihr aber Kinder des Tages. Und was passiert in der Nacht? Die schlafen, sind trunken, also unnüchtern und können nicht mehr klar sehen. Und wir aber sollen wachen und beten. Und darum auch diese Prüfung und Ermunterung wiederum zu uns. 2. Korinther 13, Vers 5. Prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Und der Glaube ist gegründet auf dem Worte Gottes. Der Glaube kommt nach Römer 10, Vers 10 durch die Predigt des Wortes Gottes und nicht durch irgendwelche Inszenierungen, in dem Sinne, wie Spurgeon sagt, ja, Böcke belustigen. Wir sollen die Schafe weiden. Prüft euch selbst. Erkennt ihr denn nicht, dass der Christus in euch ist? Es sei denn, ihr seid unbewehrt. Der Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Botschaft gibt uns das, was modellhaft, was echt ist. Und dann, Epheser 5, Vers 10, können wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Sollen wir noch mitmachen, da wo Menschen den Schein der Gottseligkeit haben, ja, diskutiert und versucht, sie umzukrempeln, das steht gar nicht mehr dann da, wenn sie gewarnt sind. Wissen Sie, was da steht in 2. Timotheus 3? Solche meiden. Nicht, dass wir die Welt räumen sollen. Die Menschen müssen verlieben, aber wir können nicht überall mitmachen. Dann prüfet aber alles, prüfen Sie alles, oder auch das ist gar nicht so wichtig. Die Hauptsache, die Liebe vereint uns. Das ist ja heute so, nicht? Wir wollen mal das Negative lassen. Das werde ich morgen nochmal aufgreifen in dem Zusammenhang mit Ökumene. Die Lehre, die trennt, wollen wir nicht berücksichtigen. Es klingt so angeblich fromm, ne? Aber Liebe ohne Wahrheit, sage ich immer wieder, führt in die Unnüchternheit, in die Schwärmerei. Prüfet alles, das Gute behaltet. Und das Letzte, 1. Timotheus 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geiste, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Ist das so? Darf ich nochmal daran erinnern, wie im Alten Testament einmal ein Verhältnis von einem wahren Propheten zu den falschen aussah? Kennen Sie diesen Quotienten? 1:400. Einer, der Micha, sagt die Wahrheit und 400 haben dem König gesagt, zieh gegen die Feinde, du wirst gewinnen. Wir müssten das Kapitel mal in Ruhe lesen, aber ich kann es jetzt nur allgemein andeuten, die Zeit ist abgelaufen. Es geht darum, dass ich Ihnen das vorhalten will, ja, die Massen, Friede, Sicherheit. Wenn Sie das sagen, Friede, Sicherheit, und das wird immer kommen in der Welteinheit, in der Wirtschaftseinheit und in der religiösen Einheit. Professor Küng hat ja dieses Weltethos begründet und in Süddeutschland gibt es jetzt ein Kloster, da können sogar die Vertreter aller Religionen zusammenkommen, damit man diese Welteinheit schmiedet in dieser Zeit. Darum seid wachsam. Prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Und die Prüfung kann nur anhand des Wortes Gottes geschehen, anhand des Wortes, das uns Mut macht. Wenn wir das alles sehen, erhebet eure Häupter darum, dass ich eure Erlösung nahm. Wir sind nicht gesetzt zum Zorn. Was bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung, die Erwartung unseres Herrn. Liebe Geschwister, das war der erste Teil. Morgen werde ich das nochmal aufgreifen. Und wenn Sie kommen, dann werden wir noch über einiges, vor allen Dingen auch Ökumene und die Entwicklung sprechen und vor allen Dingen das herrliche Siegeskapitel Römer 8 zum Schluss bringen. Nicht, wo es dann heißt, wir sind nicht mehr, mache ich da jetzt schon Mut, diese Bibelstellen mit zu bewegen. Wir sind nicht mehr verklagbar, kein Verdammungsurteil. Wer vermag wider uns zu sein? Mehr als Überwinder. Das will der Herr, dass wir Bewährte werden, und das steht auch in Römer 5. Paulus, der rühmt sich sogar all der Drangsale. Ja? Warum? Weil er weiß, diese Drangsale, die wirken bei uns Bewährung, und wer bewährt ist, durch Geduld und Ausharren, der bekommt Hoffnungsmut. Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das wollen wir uns mitnehmen. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen.